Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, hier ist wieder ein Team, ein Podcast, der Handball-Podcast von zu Hause aus neuerdings. Wir haben uns mittlerweile aber schon ganz gut dran gewöhnt. Ihr habt es sicher gesehen, eigentlich wollten wir heute mit Jesper Niesen podcasten, doch unser Kreisläufer musste sich leider kurzfristig einer Operation unterziehen. Gute Besserung an dieser Stelle. Deshalb haben wir einfach unseren nächsten Gast nach vorne gezogen. Da freue ich mich sehr drüber. Ich begrüße heute über das Internet, das setzt sich jetzt wegen Corona ja offensichtlich doch noch durch, unseren Videoanalysten, den Trainer der zweiten Mannschaft, Teil des Trainerteams, Club Urgestein, ehemaliger Interimstrainer der ersten Mannschaft und Neupapa Michel Abt.
Ja, hallo zusammen, das war ganz schön viel.
Das war ganz schön viel, aber erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines zweiten Sohnes, richtig?
Ja, ist der zweite Sohn, der ist letzten Samstag jetzt seit 4 Tagen auf der Welt, genau.
Oh, vielen Dank. Sehr gut. Also viel, alles Gute natürlich, ich hoffe, wir reden natürlich über das alles auch gleich in den Kategorien. Bevor wir loslegen, aber wie immer noch der Hinweis, gebt uns Feedback, sagt uns, was euch gefällt und was nicht und erzählt euren Freunden, Familien und natürlich auch dem Stoffmaskenverkäufer eures Vertrauens von unserem Podcast. Wir starten direkt mit der ersten Kategorie und die heißt Löwen Live.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen Live.
Na, ursprünglich wollten wir in dieser Kategorie ja mal über das Sportliche sprechen. Das gibt es aber seit Wochen nicht mehr. Deshalb die in diesen Zeiten und so auch in diesem Podcast wichtigste Frage zuerst. Wie geht's dir?
Mir geht's blendend, ich bin gesund, habe von den ganzen Symptomen eigentlich nichts mitbekommen, bin auf dem Weg, Antikörper auszubilden und deshalb bin ich eigentlich zufrieden, ja.
Das heißt, du warst zwischendurch auch mit infiziert, das habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht gewusst.
Ja, das wusste ich auch nicht, bis vor kurzem wir dann eben diese Antikörpernachweise bekommen haben. Über unseren Doc Uli Steinhauser, da bin ich sehr dankbar drüber, da ja auch bei mir mit der Geburt das alles sich ein bisschen überschnitten hatte. Und dann hieß es ja, dass ich wohl auch mal infiziert gewesen sei. Wann das genau war, kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Bei einem Antikörpertest ist dann aber die Freude eher da, oder? Dann freut man sich ja, dass man den Spaß schon hinter sich hat, obwohl man es gar nicht gemerkt hat.
Ja, das war natürlich sehr positiv. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gehabt. Deshalb war so ein bisschen auch eine Überraschung, ne? dass es dann hieß, ja, ich bin auf diesem Weg zur Immunität, wie man das sagt, wie so nach einer kleinen Impfung, wo sich dann eben diese Antikörper ausbilden.
Aha, nicht schlecht. Du bist ja vermutlich im ganzen Verein der Mensch, der die meisten Handballspiele überhaupt guckt. Was fehlt dir mehr, das Handballspiele schauen oder selbst in der Halle stehen?
Ah, das ist definitiv in der Halle zu stehen. Ich schaue gerne Handballspiele, aber ich bin überhaupt kein Fan von Real-Life-Spiele jetzt zu schauen, die ich schon mal gesehen habe. Also ich habe jetzt, glaube ich, in der gesamten Zeit kein Handballspiel geguckt.
Gut, dann hat sich meine nächste Frage erübrigt. Also historische Spiele, Stichwort Löwenklassiker, die sind für dich dann eher nix?
Selbst die habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeschaut. Nein, weil ich einfach, ich habe so viel Handballspiele geguckt. Ich bin da absolut gerade auf Sparflamme, was Mitdenken angeht, sodass ich das einfach mal beiseite geschoben habe, ja.
Kannst du überhaupt noch ein Handballspiel angucken, ohne das direkt in deinem Kopf zu analysieren? Also könntest du, was weiß ich, Champions League Finale, wenn wir damit nichts zu tun haben, könntest du dir das einfach mit einer Tüte Chips in Ruhe angucken oder geht das nicht?
Nee, das geht nicht. Soll ich nicht blöd anhören oder arrogant, sondern das ist schon so, wenn ich bei meiner Frau dann zugeschaut habe, die in Karlsruhe in Rindheim Handball gespielt hat, dann bin ich da auch emotional dabei und denke das mit und lasse es mich nicht einfach berieseln, sondern das ist so ein bisschen ein Problem. Ich hoffe mal, dass es in 15 Jahren, wenn meine Jungs irgendwann hoffentlich Handball spielen, besser wird.
Wenn du so weitermachst, hast du bis dahin wahrscheinlich Hallenverbot. Also, also zumindest im Amateurhandball.
Ja, ich bin auf dem Weg der Besserung.
Sehr gut. Du bist dabei, Antikörper zu entwickeln, um eine Immunität aufzubauen.
So ist es. Man macht sich viel Gedanken, man hat jetzt viel Zeit. Definitiv war ich vor 2 Jahren noch emotionaler. Das ist ja eine ganz neue Situation. Aber ja, wenn ich da dann ein Spiel schaue und für jemanden bin, dann bin ich halt für die.
Ja. Welches Spiel würdest du dir denn nochmal anschauen? Also gibt es da welche bei den Löwen oder sowas, wo du sagst, ach, das würde ich schon nochmal gerne gucken wollen?
Ja, da gibt es schon ein paar Spiele, an die ich mich zurückerinnere. am liebsten will ich natürlich Spiele schauen, wo ich noch selber Handball gespielt habe, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Das würde ich aber gar nicht jetzt am Gegner festmachen, sondern gibt so ein paar Spieler. Ich erinnere mich auch immer noch an B-Jugendspiel von uns, an die deutsche Meisterschaft, die wir gespielt haben, Rückspiel in Gummersbach. Aber sonst sind das eher so Spiele, wo ich jetzt sage, da kann ich, die sind so präsent in meinem Kopf, ja.
Wie sieht momentan so dein Arbeitsalltag aus? Also telefonierst du oder skypst du täglich mit Martin, Olli und Co. oder wie läuft das?
Ja, wir haben am Anfang jetzt der Phase uns natürlich abgestimmt, haben dann auch phasenweise weniger Kontakt gehabt, haben dann jetzt mal wieder telefoniert, wenn es dann jetzt so in die Entscheidung geht, wie geht's weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da täglich im Austausch gestanden haben, um irgendwelche Pläne zu entwerfen, die vielleicht einen Tag später über den Haufen geworfen werden können, weil alles wieder anders kommt.
Ja, eine Entscheidung ist getroffen. Seit Dienstag ist es offiziell, dass die Saison abgebrochen wird. Wie ist deine Meinung zu dieser Entscheidung?
Ja, es ist auf jeden Fall vernünftig in meinen Augen, dass nicht mehr gespielt wird. Ja. Ob dann diese Quotientenregelung die richtige ist. Ich glaube, da haben sich jetzt 6 Wochen lang ganz, ganz viele Menschen Gedanken drüber gemacht und das wird dann schon eine gute Lösung sein. Aber dass es, wie man immer liest, es gibt nur Gewinner, das sehe ich anders. Also ich sehe auch, dass es Mannschaften gibt, ligaübergreifend, erste, zweite, dritte Liga, die rechnerisch vielleicht schon abgestiegen wären, die Liga halten. Mannschaften, die dann Dritter sind mit Punktgleichheit, dadurch nicht aufsteigen. Da finde ich schon, dass es noch ein paar Mannschaften gibt, die es dann sehr hart erwischt. Aber wenn es dann für alle die faireste Regel ist, die Quotientenregel anzuwenden, dann ist das natürlich auch in meinem Sinne, ja.
Also das heißt, du siehst es von den, ich sage jetzt mal, von den unfairen Regelungen. Ich meine, es gibt keine gerechten Regelungen in dieser Situation, das muss man ja auch mal festhalten. Aber das heißt, du siehst es nicht als die faireste Regel von den unfairsten an oder du hättest eine andere Lösung genommen?
Ja, ich glaube, also ich hätte einfach diese Saison einfach annulliert, das als wäre sie nie gespielt worden. Aber dann hätte man auch natürlich wieder die Mannschaften gehabt, die mit Abstand Erster sind in den Ligen, die dann vielleicht nicht aufgestiegen wären. Ich glaube, dass beide Lösungen gut sind. So beschweren sich die. Auf der anderen Seite hätten sich andere Mannschaften beschwert. Ja. Ich habe mich da dann ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt tiefgehend mit beschäftigt, was das Beste ist, was für Vereine, was finanzielle Ausfallkriterien sind mit Geisterspielen, was zur Debatte stand. Deshalb, ja, ich nehme das so, wie es kommt, weil jetzt so mein Hauptjob da mit der zweiten Mannschaft, da waren wir einfach auf einer Tabellenposition. Wir waren in der Winterpause Platz 6, wir waren jetzt Platz 8, wir wären mit Quotientenregel Platz 7. Also da hat sich einfach nichts geändert, sodass ich dann gesagt habe, es kann kommen, wie es soll.
Ja gut, wir müssen ja mal kurz ehrlich sein, das gehört zur Wahrheit. Wir als Rhein-Neckar-Löwen sind so ziemlich der Einzige, der wirklich davon profitiert, dass es diese Quotientenregel gibt. An dieser Stelle muss ich auch mal erwähnen, dass ich den Umgang mit dieser Entscheidung zum Beispiel von Bob Hanning von den Füchsen Berlin, die es ja dann zum Nachteil betrifft, sehr sportlich fand, der gesagt hat, das ist so entschieden worden und dann ist das für uns so okay. Auch die Fans der Berliner haben das mit großem Respekt genommen. Aber wir profitieren da ja schon von, weil wir jetzt in der HBL auf Platz 5 rutschen und somit nächstes Jahr international spielen dürfen.
Ja, ist klar, ist natürlich beim jetzigen Stand der Tabelle sieht das so aus, aber ich sehe das auch da ein bisschen anders, weil unser Spiel, das nächste, das gespielt werden würde, wäre Heimspiel Erlangen gewesen. Und da hätte ich uns sehr große Chancen ausgerechnet, dass wir das gewinnen, das Spiel. So, wir hatten so einen kleinen Flow, wäre das Spiel gespielt worden und wir hätten 2 Punkte geholt, hätte natürlich, wären wir wieder in der Tabelle auf Platz 5 gewesen.
Ja, was ich dann sage. Ja, du hast recht. Wir hatten diese Diskussion ja auch mit Martin Schwalb. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich hätte einen relativ hohen Geldbetrag darauf gewettet, dass wir bei dem verbleibenden Spielplan und den wichtigen Spielen zu Hause vielleicht sogar noch den einen oder anderen Platz nach oben gegangen wären. Ob es am Ende noch der Dritte geworden wäre, was natürlich am geilsten gewesen wäre, das ja, weiß ich jetzt nicht. Aber Fakt ist, Magdeburg zu Hause, Berlin zu Hause, alle die über dir stehen, Hannover hatten wir schon geschlagen, die noch über uns stehen. Ich glaube, wir hätten noch mal einen relativ großen Sprung gemacht, vor allen Dingen jetzt durch Martin und ja diesen neuen Flow, wie du sagst, der in die Mannschaft gekommen ist.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Daher habe ich jetzt mit den Füchsen Berlin auch nur bedingt da Mitleid, weil ich es mit der Löwenbrille dann sehe. Für uns ist es gut. Aber deshalb, ja, glaube ich, dass wir uns dann jetzt auch so langsam dann mal darauf konzentrieren können, wie geht's weiter. Das eine ist jetzt abgehakt und jetzt müssen wir mal nach vorne schauen.
Wir müssen ja auch ehrlich sein, die Chance, dass Berlin sich für den internationalen Wettbewerb trotzdem noch qualifiziert, die ist ja sogar noch relativ hoch, dadurch, dass es keinen DHB-Pokalsieger geben wird in diesem Jahr und der trotzdem noch ein Platz frei ist. Aber das soll dann nicht mehr unser Problem sein. Wie geht ihr jetzt damit um, dass die Saison abgebrochen ist? Gehen jetzt sofort alle in den Urlaub und kommen irgendwann im Oktober wieder oder wie wird's gemacht?
Nö, genau anders. Es ist sogar eher so, dass wir sagen, wir nutzen die Möglichkeit, dass der Profisport die Erlaubnis gekriegt hat, jetzt auch in Baden-Württemberg ganz regulär in kleinen Gruppen wieder mit dem Training zu beginnen, das Training aufzunehmen, dass wir sagen, wir wollen mal noch ein paar Belastungsreize setzen, schauen, dass wir das vielleicht so lange aufrechterhalten, wie vielleicht auch die Saison gegangen wäre, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Sodass man da einfach versucht, auch die Spieler nochmal so ein bisschen zusammenzuhalten.
Das heißt, man muss jetzt auch gar nicht mehr zwingend via Internet trainieren. Ihr wisst, wann ihr euch wieder seht.
Ja, das ist natürlich auf ein Minimum runtergefahren, das muss man ehrlich sagen. Die Jungs wissen auch selber, die sind, glaube ich, Profisportler genug, auch in einer freien Zeit, wenn jetzt offiziell kein Training ist, aus Eigeninteresse, nenne ich mal, für sich selber was zu tun. Das ist so ein bisschen, ja, die sind trainiert seit 10 Jahren. Ich glaube, wenn die sich jetzt einfach 2 Monate auf die faule Haut legen würden, auch in der Sommerpause, das würde nicht gut gehen.
Ja, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung.
Genau.
Ja, gut, dass wir mal drüber gelacht haben. Wie geht's mit der zweiten Mannschaft weiter? Ist die Saison da ebenfalls beendet oder macht ihr Cybertrainings?
Ja, nee, bei der zweiten Mannschaft, die dritte Liga, die hing ja komplett von der ersten und zweiten Liga ab. Das heißt, alles, was drunter ist, haben Verbände entschieden. Mhm. Dritte Liga ist noch DHB, das heißt, da ist die Entscheidung dann auch eben damit gefallen, jetzt am letzten Dienstag, dass die Liga abgebrochen wird. Da war es aber so, da haben wir Pläne geschickt, Laufpläne und Krafteinheiten, die sie mit eigenem Körpergewicht machen können. Mhm. Ich habe mir das dann schicken lassen, ich bin da auch kein Fan von. Ich habe mir auch nicht jeden Screenshot jetzt angeschaut, ob das dann auf die Sekunde genau schneller, langsamer ist. Auch da sage ich, die Jungs sind 18 aufwärts, wenn die Profi werden wollen, was bei uns der Anspruch ist, dann sollen die laufen gehen, dann machen die das auch, weil sie laufen wollen und nicht wegen mir. Mhm. Aber da wird es jetzt so sein, dass ich wahrscheinlich auch sowieso keine Möglichkeit habe, mit ihnen zu trainieren vor Ort. Mhm. Und dass wir da erstmal jetzt das alles abwarten, wie sich die Saison entwickelt. Und dann habe ich mit dem Rolf Bechtold, der da bei uns sportlicher Leiter macht, gesprochen, dass wir das einfach dann, ja, wenn die Zeit gekommen ist, uns zusammensetzen, wie wir jetzt weiter planen.
Ich habe es in der Einleitung schon mal kurz angerissen. Für alle, die es jetzt nicht wissen, hier nochmal genauer. Du bist seit 2017 Trainer unserer zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Seit Beginn dieser Saison bereitest du außerdem das Videostudium der ersten Mannschaft vor und warst dann ja sogar im Zuge der Trennung von Christian Andresson ja kurz mal Interimscoach unserer Profis und gehörst jetzt zum festen Trainerteam von Martin Schwalb. Das ist eine ganze Reihe an Aufgaben und nebenbei bist du ja auch noch Lehrer. Wie das alles unter einen Hut passt und wie die turbulenten Monate für dich so abliefen, das wollen wir in der nächsten Kategorie mal kurz genauer betrachten.
Löwen hautnah.
Ja, hier lernen wir jetzt den Menschen ein bisschen näher kennen. Michael, glaubst du, es gibt jemanden, der die Rhein-Neckar-Löwen besser kennt als du?
Ich glaube, es gibt 2, 3 an der Geschäftsstelle, Conny Hoffmann, die auch schon sehr, sehr lang dabei sind. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt, seit ich 14, 15 bin, bald 15 Jahre im Verein bin, sehr viel miterlebt hat, mich sehr für den Handballsport interessiere und auch sehr gut Bescheid weiß über den Verein, ja.
Ja, du bist seit 2004 bei den Löwen, beziehungsweise damals SG Kronau Östringen. Als damals 13-Jähriger bist du zu uns gekommen. Ist schon eine ganz schön lange Zeit her, oder?
Ja, siehst du mal, weißt du besser als ich. Ich bin damals, glaube ich, in der B-Jugend war das, genau, bin ich zur SG Kronau Östringen gewechselt. Und seitdem den Verein nie verlassen, immer so ein bisschen hin und her geswitcht, mal Bundesliga-Kader, dann wieder erweiterter Kader, zweite Mannschaft gespielt, dann mal ein Jahr fix, wo ich ein bisschen im Studium runtergefahren habe. Ja, ist eine ganz schön lange Zeit, aber ich habe es nie bereut.
Ich wurde ja tatsächlich mal angesprochen, du kennst jetzt den Michael Abt, und dann dachte ich, jetzt kommt das Übliche, ja, er spielt ja bei den Rhein-Neckar-Löwen und so. Nee, das war jemand, der mit dir irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Tennis-Bundesliga war, aber auf jeden Fall sehr, sehr hoch Tennis gespielt hat. Wann hattest du denn die Wahl zwischen Profi-Tennis und Profi-Handball?
Also vorneweg, Tennis-Bundesliga hätte ich auch gern gespielt, habe ich aber nicht. Ich spiele im Tennis beim KDV Karlsruhe. Du kennst es vielleicht über Mariannes Flammkuchen besser.
Selbstverständlich.
ich glaube, da hast du mehr Bescheid, weil welche Anlage das ist. In der Baden-Liga Herren. Und ich bin wirklich früher, als ich so bis ich 15, 16 war, mit meinem Papa und meinem Bruder zusammen auf Tennisturniere gefahren, eigentlich deutschlandweit. Und dann war natürlich irgendwann die Entscheidung, okay, was machst du? Spielst du jetzt noch mehr Tennis oder spielst du noch mehr Handball oder noch mehr Handball nicht? Weil da war ich schon in Kronau. Mhm. Aber am Ende hat so ein bisschen der Mannschaftssport gesiegt, weil da einfach doch noch ein bisschen mehr Freunde dann Kumpels auf der Platte gestanden haben. Diese Kommunikation eine andere war als jetzt vielleicht im absoluten Einzelsport Tennis, wo du dann mit dir allein zu tun hast.
Mhm. Aber hast du diese Entscheidung jemals bereut, von Tennis weg hin zu Handball?
Ich selber nicht. Ich glaube, mein Papa hätte gern mich mal Tennis spielen sehen, wenn ich diesen Aufwand, was ich ins Handball gesteckt hätte, auch ins Tennis gesteckt hätte, was dann geendet wäre. Aber so wie es jetzt für mich gelaufen ist, wenn ich jetzt heute hier sitze und denke so zurück, kann ich eigentlich sehr zufrieden sein, wie alles gelaufen ist. Ja.
Seitdem du 19 warst, durftest du dann ja auch immer wieder Handball, also Bundesliga-Luft schnuppern. Hättest du damit gerechnet, dass es mal so weit kommt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich war schon früher vielleicht nicht der fleißigste Spieler. Also ich habe wenig Extraschichten gemacht. Was ich aber gemacht habe, war, jetzt kann man natürlich lachen, sehr viel Handballvideos geguckt und dann auch von mir selbst immer die Jugendspiele angeguckt, einfach aus Begeisterung und mir sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht, wo ich einfach von mir glaube, dass ich schon früh da so ein bisschen vielleicht was körperlich mir da noch ein bisschen so ein Babyspeck dran war. habe wettmachen können, dann vielleicht mit Verständnis, ja.
Ja, also lustigerweise wäre das meine nächste Frage gewesen. Stimmt es, dass du viel Talent hattest, aber zur ganz großen Karriere etwas der Fleiß gefehlt hat? Steht hier.
Ja, wenn es da steht, dann wird es wohl stimmen. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ich war auch nie der Spieler. Also dadurch, dass ich auch schon sehr lange im Verein bin, das hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt nie die Chance gehabt hätte, mal den Verein zu wechseln. Dem war nicht so. Ich hatte da schon die eine oder andere Option, auch mal zu gehen, war mir auch mal eine andere Mannschaft anschauen in den Zeiten, habe dann aber doch immer schnell gemerkt, was es bedeutet, hier bei den Löwen zu sein. Habe auch jetzt sehr viel Solidarität erfahren hier im Verein. Und ja, dann ist es natürlich auch was anderes, wenn du bei den Rhein-Neckar-Löwen bist. Ne? Da bist du nicht sofort der Spieler. Du trainierst immer mit, aber du spielst halt nicht unbedingt. Mhm. Und das ist dann für viele immer, hat er nicht ganz geschafft. Jetzt mit Nachbetrachtung sage ich schon, es schaffen trotzdem nicht viele, da immer dabei zu sein, da reinzukommen. Da kann man jetzt dann im Nachhinein schon stolz drauf sein, so wenn jetzt dann mal so mit ein bisschen Abstand 2-3 Jahre vergangen sind. Aber so diesen ganz großen Wurf habe ich, wie gesagt, nie jetzt den letzten Schritt wahrscheinlich investiert.
Mhm. Vor allem deine Flexibilität war deine große Stärke. Du konntest im Rückraum, am Kreis und sogar auf Außen eingesetzt werden. Kommt das so ein bisschen dadurch, dass du halt immer viel Video geguckt hast, dass du da wusstest, was auf den verschiedenen Positionen erwartet wurde?
Ja, du hast eins vergessen. Ich habe damals noch in der A2 im Tor gespielt.
Ach Gott!
Weil ich habe einfach, es hat mir Spaß gemacht. Also früher, ich habe es schon erwähnt, habe ich dann Kreis gespielt. Genau, da war ich in der Jugendnationalmannschaft als Kreisspieler. Mhm. Das ist ganz witzig, weil mein erster Vertrag bei den Löwen nach meinem Abi als Kreisspieler damals stattgefunden hatte mit Klimowetz zusammen und so Konsorten.
Geil.
Und dann 5 Jahre später bin ich so über die zweite Mannschaft dann so ein bisschen in den Rückraum gewechselt, auf Rückraum Mitte, Rückraum links. Und dann habe ich mich langfristig da wieder rangebissen. Das heißt also dann über die dritte Liga wieder als Rückraumspieler entwickelt, um dann wieder bei den Löwen der ersten Mannschaft als Rückraumspieler mitzuspielen.
Ja, leider kam dann ja 2017, also es kamen viele Verletzungen, aber 2017 dann der Knorpelschaden, dann hast du deine Karriere beenden müssen. Würden wir dich sonst heute noch auf der Platte sehen?
Ja, also sonst würde ich definitiv noch spielen. Also in mir drin juckt es immer noch, also auch bei der zweiten Mannschaft. Merke ich selber, wie mir dann beim Warm-up-Kick da ab und zu die Muskeln zucken oder ich dann auch mal wieder selber ein bisschen locker mitkick und genervt bin, wenn vielleicht Team Alt dann verliert. Und also ich hätte definitiv noch große Freude dran, selbst Handball zu spielen, ja.
Aber da geht gar nichts mehr?
Nein, also ich kann das sagen, wenn ich dann mal jetzt hier laufen gehe, jetzt in der Corona-Zeit im Wald und dann sind das mal 7-8 Kilometer, dann merke ich mein Knie 1-2 Tage. Oh, das ist leider so, das ist nicht gut, da bin ich nicht glücklich drüber. Aber ich bin froh, dass ich damals die Chance gekriegt habe, dann an die Seitenlinie zu wechseln, dass ich zumindest dieses jeden Abend in der Halle stehen noch beibehalten kann.
Wann hast du dein Talent als Coach entdeckt? Wann hast du selber gemerkt, oh, das wäre auch was für mich?
Ich habe relativ früh angefangen, nach dem Abitur direkt meinen C-Trainerschein zu machen und habe dann über Pavel Streich, über den Landestrainer von Baden, die Chance gekriegt, früh am B-Schein teilzunehmen. Und habe dann gedacht, ja klar, habe da immer so ein paar, hier so wie ein Ben Matschke in Beineulen oder ein Marc Nagel, der hier in Nussloch war, Leutershausen lang, beides Lehrer, die Trainer sind. Fand ich eigentlich immer ganz cool und habe gedacht, sowas langfristig wäre das bestimmt was für mich. Und habe dann einfach gesagt, ja, jetzt, wo sich einfach diese Situation ergeben hat, kann ich mir das vorstellen, eine dritte Liga zu machen. Das ist jetzt ja nicht einfach so irgendeine Liga, sage ich mal. Und es ist schon in meinen Augen ein großer Vertrauensbeweis gewesen, dass ich diese Chance gekriegt habe. Da war so ein bisschen Klaus Gärtner, der jetzt ja zurückkommt, mit involviert, der mich da vorgeschlagen hat. Und Rolf Bechtold, der dann das super mitgetragen hat. Und dann ja, habe ich mich halt mal versucht am Trainerjob. Und bisher hat es alles ganz gut geklappt.
Also ja, genau. Also lass uns da ruhig nochmal drauf eingehen. Du hast dann nach deinem Karriereende direkt die zweite Mannschaft übernommen. Mit 27 Jahren ist das ja tatsächlich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Also wenn man mal guckt, wie du schon selber gesagt hast, die dritte Liga ist ja jetzt auch keine, ist ja jetzt auch keine Hobbyliga. Wie lief das denn damals ab, dass das so gekommen ist? Ist dann, ich weiß gar nicht, wer war damals noch? War das schon Jenny Kettemann oder war das noch Lars Lamadé?
Boah, da fragst du mich was. Ich glaube, da war die Jenny schon da. Aber das lief eigentlich über die zweite Mannschaft komplett. Also der André Bechtold ist da noch dabei als Co-Trainer. Mhm. Kann man jetzt getrost sagen, Co-Trainer. Im ersten Jahr war er noch deutlich häufiger da. Und es ist natürlich schon eine große Umstellung gewesen. Auf einmal mit Spielern. Gut, ich war in dem Jahr, in dem ich mich verletzt habe, dann nicht mehr Teil der zweiten Mannschaft, in Anführungszeichen, sondern war beim Profis dabei.
Genau, das weiß
aber
ich
aber dann waren trotzdem noch genügend Spieler da, mit denen ich selbst zusammengespielt habe. So. Und dann wechselst du natürlich die Seiten, in Anführungszeichen. Und da habe ich schon am Anfang, war eine Umstellung. Ne? Also es ist dann nicht so, dass ich da dann der Typ gewesen bin, der da im Training zu jemand hingeht, der mit dem ich vor einem Jahr noch zusammengespielt habe und ihm alle zwei Minuten die Ohren voll lall mit irgendwelchen Dingen, die er jetzt besser zu machen hat. Sondern ich glaube, da habe ich einen ganz guten Weg gefunden gehabt, mit der Mannschaft gut auszukommen. So einen Mittelweg gefunden, wann ich auch mal laut werden kann. Am Anfang meiner Trainerzeit habe ich das, glaube ich, eher nur auf die Spiele beschränkt, weil ich da ab der ersten Sekunde auf 180 war. Jetzt schaffe ich das auch ab und zu mal, mich im Training aufzuregen und das auch ernst zu meinen und nicht nur gekünstelt. Aber das ist natürlich eine Rolle, in die du reinwächst. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und habe da echt die Rückendeckung gehabt. Da kann man echt gut arbeiten bei uns, weil einfach so dieser ganze große Druck von außen jetzt vielleicht nicht da ist, wie bei anderen Drittligisten, die unbedingt aufsteigen müssen, was ja bei uns gar nicht geht. Und deshalb war das schon eine super Chance, ja.
Aber gab es auch die Überlegung zu sagen, also mit so einer Verletzung, die geht ja wahrscheinlich auch nicht ohne Frust ab. Ich meine, du warst in der Bundesliga angekommen, du warst ein Teil des Profikaders und dann passiert sowas. Hat dich dieser Frust irgendwann mal dazu gebracht, auch zu sagen, wisst ihr was, dann mache ich es halt gar nicht mehr, dann gehe ich halt von den Löwen oder aus dem Handball komplett weg?
Ja, also der Frust war riesig, weil ich hatte ja, ich habe mir so ein Knorpelstückchen ausgeschlagen im ersten Training nach der Winterpause, ganz am Ende beim Zurückrennen im Abschlussspiel bei einer Abstoppbewegung. Und dann hieß es, können wir wahrscheinlich einfach nehmen, fixieren, aber es gibt noch die und die und die Variante und Variante 4, das passiert eh nicht. So, und dann bin ich aufgewacht aus der OP, wir mussten Variante 4 machen, Knorpelzellzüchtung, zweite OP, wieder einsetzen. Da war ich hellwach, war komplett frustriert, habe unterschrieben, dass ich mich selbst entlasse auf dem Aufwachraum, musste noch 2 Liter Blut abnehmen lassen für die Züchtung. Und da war natürlich schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, warum soll ich eigentlich nochmal was machen? So, meine Reha habe ich dann ein bisschen vernachlässigt, würde ich sagen, weil einfach so dieses Ziel weg war. Wenn du jetzt im Profisport drin bist, dann hast du ja das Ziel, dann gehst du jeden Tag, gehst arbeiten. Das war bei mir einfach weg, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt Trainer mache, ich weiß nicht, ob mein Knie jetzt viel besser geworden wäre, wenn ich es knallhart durchgezogen hätte. Vielleicht ein bisschen. Aber so ganz aufzuhören, dass ich ganz wegkomme und sage, ich will mit dem Handball nichts mehr zu tun haben, das wird wahrscheinlich nie passieren. Da kann kommen, was wollen.
Ja, du hast ja, ich bin deshalb, habe ich gefragt, weil du hast ja nie nur Handball gespielt, sage ich mal. In Karlsruhe hast du ein Lehramtsstudium auf Sport und Geografie in der Regelstudienzeit durchgezogen. Also das heißt zu sagen, okay, jetzt bin ich einfach Lehrer, war dann nicht drin.
Nö, also ich habe dann ja klar ein Jahr drauf, also zur nächsten Chance auch mein Referendariat begonnen und Gott sei Dank erfolgreich abgeschlossen. Da bin ich aber auch super froh drum, dass ich das gemacht habe, weil mir es dann doch, man redet ja immer wieder, man erzählt den Jungs, ja, es kann so schnell gehen mit Verletzungen und dann musst du was haben. Und bei mir war es dann tatsächlich so, also es ging ratzfatz, keiner rechnet mit, auf einmal stehst du da, musst aufhören mit dem, ja, in Anführungszeichen Berufshandball. Ich habe mich jetzt nie als der Berufshandballer gesehen, sondern ich habe das immer gern als schön gut bezahltes Nebenhobby gesehen, neben dem Studium so ungefähr. Ja, ich habe dabei, als ich beim dem Podcast vom Tim Ganz gehört habe, lachen müssen, weil ich mich auch immer so bezeichnet habe. Ja,
an den musste ich gerade denken. Ich musste wirklich jetzt in den letzten zwei Minuten sehr viel an Tim denken, weil der es ja auch so gesagt hat. Aber dann scheint ja was dran zu sein.
Ja, da ist auch was dran. Das sind Kleinigkeiten. Ich schweife mir ein bisschen ab. Aber wenn ich dann durch das Sportinstitut gelaufen bin bei meinem Studium, glaube mir, ich habe nie ein Rhein-Neckar-Löwen-T-Shirt angehabt, dass es nicht heißt, da, guck mal, der will zeigen, dass er bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt, sondern ich habe dann ein neutrales Sport-T-Shirt getragen, obwohl alle anderen mit ihrem SSV-Killer-T-Shirt rumgerannt sind, vielleicht, nur weil es jetzt die Rhein-Neckar-Löwen waren. Das ist dann schon so, dass ich da mich eben nie in dieser Rolle gesehen habe, ja.
Da bleibt dann aber, wenn du quasi noch Handballprofi im Hobby bist, wenn ich das mal so sagen darf, blieb neben dem Studium wahrscheinlich nicht so viel Zeit für Studentenpartys, oder?
Nee, das war wirklich was, was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, was jetzt aber auch nicht so verkehrt war. Aber ich habe ein sehr diszipliniertes Leben geführt. Also das ist auch immer was, ist eine große Ehre, sage ich, dass ich jetzt keinen klassischen Studentenjob in Anführungszeichen machen musste, irgendwie in einem Laden arbeiten, im Lager, in Semesterferien, irgendwie viel Geld verdienen in Nachtschichten. Aber ich war halt dafür jeden Tag regelmäßig im Training, hatte Spiele am Wochenende, wenn andere frei hatten, dass es dann irgendwie auch schon eine Arbeit ist, ja. Und es hat natürlich sehr viel Selbstdisziplin gebraucht, das dann auch in Regelstudienzeit durchzuziehen, worüber ich aber, ja, im Nachhinein echt froh bin, weil es war möglich. Also es war jetzt nicht so, ich muss dazu sagen, es gibt auch bestimmt andere Studiengänge, die noch lernaufwendiger sind, aber jetzt in der Summe ist es eine Belastung, die für einen jungen, gesunden Kerl, wie ich das damals war, sehr gut zu handeln war.
Wie sehr hilft es dir in deiner heutigen Trainertätigkeit, dass deine Erfahrungen bei dir selbst jetzt noch nicht so lange her sind?
Ja, ich glaube, das hilft mir schon, weil ich auch als Spieler nie der einfachste Spieler war, glaube ich. Also wenn du auch meinen Trainer fragen würdest, jetzt gerade so was Drittliga-Trainer angeht, die dann sehr viel mit mir gearbeitet haben, wo ich auch so ein bisschen Wortführer war, Kapitän war. Ich wollte sehr viel wissen, ich wollte sehr viel nachfragen, ich hatte sehr viel eigene Meinung, was gut, was schlecht ist. Mhm. So, es sind Kleinigkeiten, triviale Dinge, das geht beim Aufwärmen los, wo ich sage, für mich ist Fußball ein Aufwärmspiel, das Spaß machen soll. Wo ich sage, ich brauche kein irgendwie zwei Frisbees und einen Petsi-Ball, damit das Aufwärmen flexibel ist. Sondern ich glaube einfach bei mir in der Mannschaft, die Jungs sind glücklich, wenn die viermal die Woche 10, 15 Minuten kicken dürfen. Ja, dann hänge ich das notfalls hinten dran, die Zeit, die mir da verloren geht. Mhm. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich dann einfach versuche, das umzusetzen, wo ich jetzt sage, das würde mir auch Spaß machen. Und ich glaube, das trifft es bisher ganz gut.
Du hast als Coach der zweiten Mannschaft die wohl kurioseste Situation erlebt, die es bisher, und ich glaube, damit übertreibe ich nicht, überhaupt im Welthandball gegeben hat in den letzten Jahren. Ich glaube sogar tatsächlich seit immer. Weil vor gut zwei Jahren seid ihr zum Champions League Achtelfinale nach Kielce gefahren. Trotz der Klatsche, war es das Highlight deiner bisherigen Trainerlaufbahn oder hättest du gerne darauf verzichtet?
Ja, ich habe das damals schon gesagt. Also ich hätte gerne darauf verzichtet, weil ich finde, diese gesamte Situation, die das geschuldet hat, war nicht gut. Die war nicht gut für den Handball und auch teilweise für die Spieler nicht. Klar gibt es jetzt Spieler, die am Champions League spielen. Ich bin Trainer, der offiziell bei einem Champions League Spiel da auf der Bank gesessen hat. Aber ich sehe da doch eher das Leistungsprinzip. Ich hätte das mir gewünscht, dass viele Spieler von denen das einfach geschafft hätten, sich hochzuarbeiten und mit den Rhein-Neckar-Löwen dann mal mitzufliegen nach Kielce. Dass ich schaffe, irgendwann Trainer zu sein, der das öfter macht. Ja, und klar ist dann natürlich auch, da wird ein Riesenaufwand gefahren von im Fernsehen mit Reportage gedreht, wo dann Kabinenbilder verkabelt wurden, wo es dann heißt, ja, kann man da nicht noch vielleicht irgendwie ein Motivationsvideo, ja, dann, ja, lass mir was einfallen. wo alles halt echt aufgebauscht wurde. Es war ein Hammererlebnis, das will ich auch gar nicht wegreden, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, da bilde ich mir jetzt mega was drauf ein, ich bin da auf der Bank gehockt. Aber es war trotzdem so, dass in der Summe war es ein geiles Erlebnis, war eine geile Fahrt. Wir haben ein super Hotel gehabt. Wir haben das mit dem Kiki Mons Reiseleiter gehabt. Das war dann wirklich wie bei den Profis auch, weil ich war davor schon in Kielce schon mal mit den Profis. Da war alles gleich und dadurch war das dann natürlich ein Riesenerlebnis, auch mal auf der anderen Seite zu stehen, eine Pressekonferenz im schlechten Englisch mit Dusche Bayer zu machen. Da hatte ich riesen Schiss vor. Da saß ich dann mit dem André Bechtold, der ja dann gespielt hatte. Ja. Und er hat gesagt, ey André, wenn ich da jetzt irgendwie dann mein schlechtes Schulenglisch auspacken muss, das wird brutal. Und dann guckt er mich nur an und meint, was meinst du, wie der Englisch spricht?
So. Ja, ich
und dann war ich so ein bisschen entspannter. Und als es dann losging und dann dachte ich, okay, war doch nicht so dumm von mir, ne, was ich hier gesagt habe. Und dann war es auch okay.
Ja, Talat Duschebaev, das hätte ich jetzt auch angeführt. Es gab doch diese Geschichte damals, Duschebaev gegen Gudmundsson, wo er ihm da, ich sag mal, zwischen die Beine geschlagen hat.
Ja,
Und da hatte ich richtig Schiss vor der Pressekonferenz nach dem Rückspiel in der SAP-Arena, weil der ja auch in der Pressekonferenz völlig hohl gedreht war in Kielce. Und dann sind das so Momente, wo du dir dann als Hallensprecher im Englischen auch nicht so mächtig, dann denkst du, boah, was machst du denn, wenn der da jetzt gleich völlig abgeht? Und dann habe ich da auch gemerkt, der ist im Englischen nicht so sehr stark, sind ja viele Trainer nicht. Deswegen, bis heute gibt es ja kein Video, in dem man sich darüber lustig macht oder das bei TV Total hätte laufen können von dir mit Schulenglisch. Also scheint so stimmig gewesen zu sein.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es so schlecht ist. Meine Geschwister sehen das vielleicht anders. Aber so diese Handballfachbegriffe, die sind dann halt doch nochmal ein bisschen was anderes, ne?
Ja. Ich will Tore sehen, keine Schisser. Eine Auszeitansprache, die absolut legendär ist.
Ja, ich erinnere mich.
war ja völlig klar eigentlich, dass ihr dort chancenlos sein werdet. Mit welcher Einstellung bist du denn damals trotzdem nach Polen gefahren?
Ich gehe in jedes Spiel mit der Einstellung rein, dass ich eigentlich will ich gewinnen. So, dann musst du natürlich realistisch sein. Du holst es nicht in Polen, ne? Ja. Das war, ich glaube, wenn ich alles richtig noch in Erinnerung habe, war das Hinspiel.
Genau.
Also versuchst du natürlich maximal alles rauszuholen, dass vielleicht in einem möglichen Rückspiel noch was drin gewesen wäre.
Ja. So.
Wenn du dir die ersten 10 Minuten in diesem Spiel anschaust, würde ich behaupten, dass wir nicht schlecht in diesem Spiel drin waren.
Das ist so.
Weil natürlich auch Kielce vollkommen eine andere Situation, weiß nicht, was passiert. So schlecht sind die Drittliga-Handballer dann auch nicht, dass du sagst, die können gar nichts. Ja? Mhm. Die können auch einen Ball aufs Tor werfen, wenn sie gelassen werden. So, und dann war das einfach so, dass ich habe das vorhin schon mal angesprochen, ich da sehr emotional bin oder auch direkt in Spielen, weil mich das dann nervt, wenn Leute den Ball weiterspielen. Also ich finde, ein Spieler muss werfen. Wenn er werfen kann, dann soll er werfen. Mhm. Und ob das da, vielleicht eine Quote ist, die nicht ganz passt, es ist logisch in einem Champions-League-Spiel in Kielce, dass du keine 100% wirfst. Und wenn ein Rückraumspieler nur 3-4 Mal aufs Tor geworfen hat, aber 55 Minuten spielen, hat er was falsch gemacht. Unabhängig von, ob die 3 drin waren oder nicht. Und das war dann so ein bisschen eben aus diesem Affekt heraus, es war nicht vorgenommen oder sonst dergleichen, sondern es kam einfach so in mir, dass ich sage, okay, ich will Tore sehen, ja.
Aber hattest du dir insgeheim vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erwartet? Oder bist du da wirklich rausgegangen und hast gedacht, okay, das war cool, so wie es gelaufen ist?
Nee, ich habe mir mehr erwartet. Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, dass wir ein bisschen besser mithalten können. Mhm. Und da muss man ja dazu sagen, dass wir mit dieser Mannschaft, mit der wir dort waren, auch nicht die zweite Mannschaft gespielt haben. Da gab es immer noch Spieler, die ein Doppelspielrecht bei bei anderen Vereinen hatten, die nicht spielberechtigt waren. Also wir sind da nochmal mit 5, 6 Spielern weniger hingefahren als eigentlich schon. Ich erinnere mich an Patrick Jahnke, der unser Torwarttrainer ist, der dabei war. Der André Bechtold, der eigentlich seit 5, 6 Jahren kein Handball mehr gespielt hat, der gespielt hat, damit wir selbst überhaupt genügend Leute hatten. Also deshalb, ja, war das dann für das, was wir da rausgeholt haben, schon okay. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich gewesen wäre, knapper zu verlieren. Also knapper, da reden wir dann von 15 Toren statt vielleicht 20, was es waren oder so.
Ich glaube ja, dass diese Situation auch zu einer nicht geringen Prozentzahl dazu geführt hat, dass unsere erste Mannschaft den Fokus verloren hat und die Meisterschaft nicht geholt hat.
Ah, kann ich so nicht beurteilen, kann sein, weil du musst es auch sehen, auch die arbeiten dann spielen Gruppenphasen, um dann nachher im Achtelfinale vor so eine bescheidene Entscheidung gestellt zu werden,
die wir hatten ja sogar extra in der Hand hat. Ja, wir hatten vor allen Dingen extra noch Kim Ekdal-Durier quasi zurückgeholt, der uns geholfen hat, helfen wollte und diesen Einzug nach Köln schaffen wollte. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Faktoren gewesen ist, die am Ende dazu geführt haben, dass es auch bei unserer ersten Mannschaft, die ja dann zum Beispiel in Kiel ja auch ständig, also das haben wir ja erst nachher erfahren, dass die ja in Kiel auch ungewollt ständig darüber informiert wurden, wie es da irgendwie lief. Vor allen Dingen soll ja der Hallensprecher des THW Kiel damals gesagt haben, nachdem die dann ja gegen Kiel verloren haben, die haben sogar mehr Tore kassiert oder weniger Tore geschossen als die zweite in Kielce. Also die sind ja ständig daran auch erinnert worden, wie das da gelaufen ist.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann natürlich so einen Knick macht, sagt, oh, da haben wir da verloren und das ist jetzt auch vorbei. Alles an einem Tag, ganze Saison über den Haufen geworfen. Ja. Kann ein kleiner Grund gewesen sein dafür, definitiv. Genau.
Heute ist ein Haken dran, kann man glaube ich so sagen. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung und halt auch irgendwie eine Geschichte, die ja trotzdem auch spannend war. Ne? Also ich habe mir das Spiel natürlich angeguckt, das hatte ja sogar eine relativ hohe Einschaltquote. Also viele Handballfans deutschlandweit haben sich dieses Spiel angeguckt, weil es für sie natürlich auch was Besonderes war. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Wir hoffen einfach alle und klopfen auf Holz, dass das nie wieder vorkommt, dass die Terminplanungen zweier Verbände so über Kreuz marschieren, dass das nochmal irgendwie nötig sein muss. Kommen wir zurück zu dir. Trainer einer Drittligamannschaft ist ein sehr zeitintensiver Job. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Wie viele Stunden Arbeit sind das insgesamt so für dich?
In Stunden kann ich das nicht umrechnen. Das ist unterschiedlich, hängt natürlich von ab, ob wir ein Heimspiel haben, ein Auswärtsspiel haben, wer der Gegner ist. Ich investiere nicht immer gleich viel Zeit, dass ich sage, ich setze da meine Bürozeiten, wo ich Gegner vorbereite. Wir haben viermal die Woche Training, wir machen mittwochs abends frei, trainieren aber auch an 3 Tagen davon mit dem Athletiktrainer zusammen im Kraftraum und danach in der Halle. Das heißt, auch da ist dann wieder sowas aus, wo ich jetzt von mir noch selber sage, ich war nie ein Fan von länger als 2 Stunden in deiner Halle zu sein. Das heißt, für mich, wenn das Athletiktraining 45 Minuten geht, versuche ich mein Hallentraining auf 1:15 zu reduzieren. Sage dann aber mit den Spielern, hör zu, wir trainieren 1:15, aber die trainieren wir richtig. So, und damit fahre ich, glaube ich, aktuell ganz gut, weil sie wissen, notfalls kann ich auch eine halbe Stunde länger machen, also das stört mich dann nicht. Aber das ist eigentlich meine Regel, dass ich versuche, nach 2 Stunden durch zu sein. Und dann kommt natürlich obendrauf einmal Videobesprechung im Abschlusstraining und dann noch daheim eben meine Arbeit, Training vorbereiten, Videos schneiden, Gegneranalysen. Aber auch da bin ich jetzt schon deutlich schneller geworden als im ersten Jahr. Ich habe im ersten Jahr, muss ich auch zugeben, deutlich mehr Video von Gegnern geguckt. Weil in der dritten Liga irgendwann spielt fast jeder das Gleiche. Du siehst in der Bundesliga so diese Standard-Auslösehandlungen, nenne ich es mal, die sind bei allen Mannschaften vorhanden. Okay. Sei es ein leeres Kreuzen, diese Kreisläuferbewegung, die sind dann eigentlich schon mittlerweile Standard, sodass ich sage, meine Spielvorbereitung jetzt ist schon ein bisschen schneller geworden.
Wie kann man sich so eine Videovorbereitung überhaupt vorstellen?
Ich starte immer, ich setze mich hin, lade mir die Spiele runter, schaue, ich versuche oft zu schneiden, dass ich vielleicht ein Spiel von einem Gegner schneide gegen den anderen, dass wir in 2 Wochen gegen die spielen, wenn es gut läuft, dass ich das dann schon mal beides habe. Dann setze ich mich hin und tag das Video in Anführungszeichen. Also ich mache da so Sequenzen rein und sage dann, was in den 15 Sekunden passiert ist. Das heißt, ich sage dann, okay, Mannschaft A war im Angriff gegen eine 6-0-Abwehr, hat als Auslöserhandlung das gespielt, der hat aufs Tor geworfen, von der Position nach Pass von dem, so auf gut Deutsch. So, und dann schaue ich das Video weiter. Ich schaue das dann meistens in doppelter oder mittlerweile vierfacher Geschwindigkeit und klicke das durch. Und danach mache ich das aus verschiedenen Spielen raus, füge die zusammen und dann sitzen da die Jungs vollkommen nichts an in der dritten Liga und das heißt, wer ist denn unser Gegner? Und dann heißt es, ja, und dann denke ich mir schon wieder, danke fürs Gespräch, dass ich da jetzt die Zeit investiert habe und frag mal, ja, wie heißt denn dein Gegenspieler, der dich erwartet? Ja, weiß ich nicht. Und das ärgert mich, weil das ist sowas, wo ich sage, das ist so ein riesen Mehrwert, wenn du dich selber damit beschäftigst, als wenn du es 30 Minuten dir nur anguckst. Aber dann kriegen die es halt gezeigt in der Videobesprechung, okay, der Gegner macht das, wir machen das. Wir haben dann teilweise schon Standardhandlungen dagegen, wo ich sage, brauchen wir gar nicht mehr groß angucken. Die spielen das, machen wir wieder das. Aber dann gibt es auch immer wieder die Momente, wo ich sage, bei den Gegnern spielt auf der Position ein besonders guter Spieler, der hat die und die Fähigkeit, also lösen wir es heute anders. Und dann geht es eben im Abschlusstraining nochmal in die Halle, um das dann umzusetzen nochmal.
Das heißt, wie viele Spiele, also jetzt, wenn wir jetzt mal von der ersten Mannschaft ausgehen, wie viele Spiele unserer Gegner aus der HBL schaust du dir an? Sind das zwei, drei oder sogar noch viel mehr?
Im Schnitt waren es immer die letzten drei Spiele des Gegners plus nochmal in der Nachbetrachtung das eigene Spiel. Das heißt, pro Spiel waren es nachher vier Spiele. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich selber, ja, wie soll ich sagen, mich nicht wohlgefühlt habe, wenn ich nicht noch andere Spiele durchgeklickt habe. Das heißt, ich habe dann die Spielvorbereitung gemacht, mache das dann immer, schreibe mir das runter, was ich sehe, was ich für wichtig betrachte. Und wenn ich dann gucke ich mir noch andere Spiele an, um mich zu bestätigen oder eben um dann zu sehen, okay, das habe ich übersehen, guck mal hier in dem Spiel haben sie noch das gemacht oder ich schaue eben in Spitzenspielen mal hin, was machen sie gegen Spitzenmannschaften vielleicht, was haben sie letztes Jahr gegen uns gespielt, das sind immer mal diese Feinheiten, die oben reinkommen.
Wer kennt unsere Gegner momentan besser, du oder der Cheftrainer?
Ja, ich glaube, wir haben beide viel Handballspiele geguckt. Ich habe die ganzen Gegner analysiert. Ich kenne sicherlich alle Stärken und Schwächen jedes einzelnen Team, jeden einzelnen Gegners. Aber ich glaube, dass Martin die auch ganz gut kennt durch seine Tätigkeit der letzten Jahre. Wer es besser weiß, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Woher hast du eigentlich dann das ganze Videomaterial von internationalen Spielen? Weil da sind ja jetzt im EHF Cup auch mal Gegner. Ja gut, das läuft jetzt nicht unbedingt bei Sky.
Ja, das ist dann per YouTube ein Bildschirmvideo, das komprimiert wird von 32 GB auf 8 und in 480 Pixel angeschaut wird. Also richtig Katastrophe.
Das heißt, da erkennt man gar nichts mehr eigentlich. Es ist wie so Computerspiel auf dem C64 vor 100 Millionen Jahren.
Ja, wir sind ja heutzutage sehr verwöhnt, was Auflösung angeht. Aber man erkennt wirklich nicht mehr viel und das frisst dann auch echt Zeit, wenn du... Keine Ahnung, es gibt auch in der Bundesliga Mannschaften, die laden sie in schlechter Qualität hoch, dass es schneller geht und dann hast du Trikots, da erkennst dann die Nummer nicht mehr richtig drauf. Und das war am Anfang der Saison ganz schwierig, da musst du da neben dran sitzen, HBL-Live-Ticker, wer hat denn jetzt geworfen und musst dann wieder da drauf und gucken. Dann ist es schon zeitaufwendig, da ist mir schon lieber, wenn ich jetzt ein Löwenspiel schneide, weiß ich, wer geworfen hat. Deshalb, ja.
Dadurch, dass du dich ja immer so intensiv mit unseren Gegnern beschäftigst, bist du Ende Februar auch nochmal in eine ganz spezielle Situation geraten. Wir mussten uns von Christian Andresson leider trennen und du warst auf einmal Interimscoach. Du selbst hast ja davon erfahren, in der Nacht vor der Abreise nach Spanien zum Auswärtsspiel zu Cuenca. Nimm uns doch mal mit, wie lief das damals ab?
Ja, ich habe damit gerechnet, dass die Frage kommt und hatte nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es war ein Freitagabend. da haben wir in Heilbronn-Horkheim gespielt mit der zweiten Mannschaft. Und ich bin mit meinem Privat-Pkw hingefahren. Mache ich ganz gern, wenn das möglich ist, nicht so weit weg. Dann habe ich danach ein bisschen meine Ruhe. Und habe einen Anruf vom Olli gekriegt oder eine SMS, bist du erreichbar? Und dann habe ich per Siri natürlich geantwortet, dass ich gerade im Auto sitze. Und er sagt, ja gut, er meldet sich. Und dann hat er mich um 10:30 angerufen und mir eben von diesem Plan erzählt, dass ich morgen früh, dass sie mich gerne dabei hätten, eben weil ich dann die Mannschaft nochmal einstimmen kann vor Ort, dass sie im Rhythmus bleiben, nochmal kurze Videosequenzen sehen, da ich das eben schon mal vorbereitet hatte, ob ich mir das vorstellen könnte zu machen. So, dann habe ich natürlich gesagt, ja, mache ich, gar kein Thema. Habe das aber auch gleich so gesehen, ich glaube, ich war mir da meiner Rolle bewusst, dass ich jetzt hier nicht die nächsten 6 Wochen da den Interimscoach mache, sondern dass das jetzt erstmal Cuenca ist. Und ich gesagt habe, okay, sehr gerne. Wie ist der Ablauf? Und dann heißt es ja, morgen früh 9 Uhr ist, glaube ich, Abfahrt. So. Und dann war das so, dass ich halt dann mit dem Olli gesprochen hatte, okay, wenn ich da jetzt bei der Abfahrt stehe, beim Bus und Christian nicht und noch keine offizielle Ansage persönlich kam, ist es ein bisschen ungünstig, dass ich mich dazu entschieden habe, dann privat nach Frankfurt an den Flughafen zu fahren und dann eben in Frankfurt zur Mannschaft dazu zu stoßen. Und so haben wir das dann gemacht, dass ich dann eben am Frankfurter Flughafen war und die im Bus informiert wurden. Und dann war das eine saubere Sache für mich und für die Mannschaft und den Verein, denke ich, auch. Dann hat man das gut gelöst gehabt. Ja, und dann ging eben diese Flugreise nach Cuenca, wo ich dann noch einen eigenen Heimflug hatte, wo ich direkt nach dem Spiel losfahren musste, nicht mit dem Bus, sondern mit dem PKW zum Flughafen, direkt los aus der Halle, dass ich noch meinen Rückflug erreiche, weil da natürlich dann auch nichts mehr ging mit Umbuchen. Und ja, war eine spannende Reise.
Ja, glaube ich aufs Wort. aber das heißt, aber zu dem Zeitpunkt hätte es doch auch sein können, dass du diesen Job länger machen, ich sage jetzt mal, musst, weil oder wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass jemand in der Pipeline sitzt?
Nee, das wusste ich nicht. Also mir ist aber klar, dass das, was ich bei der zweiten Mannschaft erfahren habe, mit diesem, in Anführungszeichen, ins kalte Wasser werfen, dass das für bei den Rhein-Neckar-Löwen, bei so einem Club, wie wir das jetzt hier sind, nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Dass da natürlich dann an einer Lösung gearbeitet wird. Mir war klar, dass es diese nicht gab bisher, dass da dann natürlich auch, dass es so schnell geht, wusste ich dann auch nicht. Aber an diesem Abend war das für mich einfach so, dass ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, oh ja, ich fliege morgen nach Spanien. So. Und da war das für mich erstmal so, okay, ich mache jetzt das Wochenende, dann schauen wir mal weiter.
Warst du dir denn so sicher, dass das echt nur für ein Spiel war? Weil, also wusstest du damals schon, dass Martin Schwalb quasi in der Pipeline saß?
Nee, also ich wusste davon überhaupt nichts. Ich glaube, ich war nicht der erste Ansprechpartner für die handelnden Personen, mich darüber zu informieren, wer Nachfolger wird. Aber für mich war das einfach so klar, auch aus dem Telefonat heraus, okay, es dreht sich um das Wochenende, um das Spiel. Wir wollen das professionell lösen. Wir wollen eine Videoanalyse vor Ort. Wir wollen eine Einstimmung auf die Mannschaft haben. Ich habe das Material auf meinem Rechner drauf. Kann ich das machen? Und dadurch, davon ausgehend, war dann eben klar, okay, ich mache das. Und es ging ja dann auch noch so weit, dass ich dann am Tag drauf noch eine Trainingseinheit gemacht hatte, eben die aber auch dann wieder nur locker war, so ein bisschen Hinblick auf das Rückspiel war. Aber ansonsten war das natürlich mein erster Stand. Und dann habe ich es gemacht, wie viele andere auch. Man liest natürlich tausende von Foren durch, Handballwelt, alle Nachrichten. Und dann gibt es natürlich auch die Gerüchteküche, wo dann der Name Martin Schwalb gefallen ist.
Jetzt habe ich eine Frage, die darfst du mir nicht persönlich nehmen. Hast du kurzzeitig mal darüber nachgedacht, dass die Profis dich vielleicht nicht ernst nehmen könnten?
Ja, komplett. Das war ja, das ist ja auch, glaube ich, eine ganz andere Situation. Spieler von einem Format, das ein anderes ist als die in der dritten Liga. Das ging schon los, dass ich sage, bei der Videoanalyse, wenn dann auf einmal ein Spieler eine Frage hat nach 2 Minuten und ich denke so, oh, bin ich gar nicht gewohnt, dass hier jemand mitdenkt, in Anführungszeichen.
Okay.
Wo ich schon so dann gedacht habe, puh, ja, 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 klar, auf jeden Fall. Und man dann drüber spricht, was natürlich ein sehr guter Austausch war, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass ich da jetzt nicht wusste, was ich zu sagen habe. Oder dass wir da gemeinsam, natürlich haben Spieler auch Meinungen, ich bin nicht so blöd, in Anführungszeichen, dass ich sage, ich brumm denen was Neues auf, sondern ich spreche dann natürlich mit dem Andi über den Angriff und sage, 80, 85% der Angriffe machst du selbst, du hast dein Standardrepertoire, das kenne ich, das ist gut, das könnte mal da passen. Ich versuche mitzudenken und wenn ich dann mal was sehe und meine, dass das passen könnte, werde ich es sagen. So. Und das Gleiche war dann in der Abwehr, wobei ich da sage, da war es dann doch ein bisschen mehr, wo ich einfach gesagt habe, auch mit dem Olli zusammen, hier könnten wir einen Fokus legen, um eben die Mannschaft zu verteidigen. Und da hatten wir, das war eine ganz lustige Geschichte, ich glaube, man darf das auch namentlich erwähnen, mit dem Redde, ein Spieler, wo wir, glaube ich, eine Szene 80 Mal gezeigt haben, das kommt, das kommt, das kommt. Und im allerersten Angriff ist genau das passiert, ein Tor gefallen, wo ich mir, also ich wäre es die dritte Liga gewesen, ich hätte diesen Spieler ausgewechselt.
Okay, ich hätte es dann aber nicht gemacht.
Auf keinen Fall. Ich habe ihn nicht mal angemotzt. Ich konnte einfach nichts sagen. Aber ich, dritte Liga, ich nenne ihn mal Philipp Ahansu, er wäre rausgeflogen.
Okay, okay. Wie sehr hast du dann mit Olli, wie sehr bist du dann mit Olli sofort so zu einem Trainerduo geworden?
Ja, es ist ja auch von Vorteil. Ich kenne Olli jetzt schon echt lange und er kennt mich auch schon sehr lang und ich weiß zu schätzen, was er macht. Und ich glaube auch, dass so dieser Part, man sieht ja auch einen Olli, wie er bei den Spielen immer dabei ist, sehr emotional auch von Anfang an, dass wir halt einfach gesagt haben, okay, ich versuche so ein bisschen dieses Taktische mitzudenken. Wir haben so ein paar Rücksprachen gehalten dann davor, auch mal vor einem Wechsel oder so. Aber das war eigentlich jetzt keine größere Baustelle, wo ich sage, in dem Spiel, dass uns das behindert hat.
Okay. Unmittelbar vor dem Rückspiel wurde dann Martin Schwalb als neuer Löwencoach vorgestellt. Unmittelbar ist, glaube ich, auch fast schon untertrieben, weil die Pressekonferenz tatsächlich 3 Stunden vor Anwurf stattfand in der SAP Arena. Da haben wir uns dann ja auch unterhalten. Du warst trotzdem ja einer, also du warst einer seiner ersten Ansprechpartner. Wir haben ja auch dann darüber nachgesprochen gehabt, dass er natürlich der Cheftrainer ist, aber dass du noch mit auf der Bank sitzen wirst, weil du natürlich zuletzt mit der Mannschaft gearbeitet hattest. Wie ist denn dein Verhältnis zu Schwalbe heute?
Also, ja, das ist ein gutes Verhältnis, würde ich sagen. Er gibt mir das Gefühl, dass er auf meine Meinung zählt, dass er auch mal ab und zu mich was fragt, wie siehst du das? Das finde ich ganz spannend. Aber das ist natürlich von meiner Seite aus vollkommen mit Respekt gefülltes Verhältnis, dass ich sage, ich weiß genau, was er geleistet hat, was er macht, was er kann. Stelle mich weit, weit hinten an. Und wenn er meine Hilfe braucht, versuche ich ihm zu helfen.
Wie konntest du dazu beitragen, dass er einen guten Start hier bei den Löwen hat?
Boah, ich denke, ich konnte ihm da schon helfen, in Anführungszeichen, da ich ja auch durch davor meine Aufgabe als Videoanalyst auch mal einen Kontakt mit ein oder anderen Spielern hatte. Ich war ab und zu mal im Training da, habe Dinge gesehen, habe, ich will da kein großes Geheimnis draus machen. Da gab ja dann ein bisschen die Stimmung auch mal dann wieder schlechter nach einer Niederlage, als er eigentlich hätte sein müssen. Wurde auch viel schlecht gemacht, was vielleicht gar nicht so schlecht war. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten gewesen, wo ich sage, okay, vielleicht kann man an der Stellschraube ein bisschen was drehen, an der was drehen. Aber klar ist auch, dass er auch sein eigenes Ding hatte, ein Auftreten vor der Mannschaft, einen ersten Eindruck, der hat, glaube ich, gepasst. Der hat Eindruck hinterlassen und das hat man dann auch in diesem Rückspiel gesehen, was da auf einmal abgeht.
Wie viel kann man jetzt an deiner Stelle von so einem erfahrenen Mann lernen? Also ich meine, du bist ja immerhin auch Champions League-Trainer und EHF-Cup-Trainer.
Ja, nee, das bin ich nicht. Ich durfte da auf der Bank sitzen, das muss ich echt betonen. Aber also für mich persönlich, ich hätte weinen können, als ich gehört habe, ja, das ist jetzt mit Corona ist vorbei. Für mich wäre das nochmal eine Riesenchance gewesen, da in diesen letzten Monaten verdammt viel mitzunehmen, weil ja der Plan war, dass ich beides jetzt mache, also zweite Mannschaft zu Ende betreue, habe da schon geschaut, wann sich Spiele überschneiden, wann nicht. Bei jedem Training dabei zu sein, das wäre hammergut gewesen. Hätte ich super gern gemacht. Und ja, ist jetzt nicht mehr. Ja, ne?
Zumindest nicht mehr in dieser Saison. Aber trotzdem bleiben wir doch mal ganz kurz da. Ich meine, rein statistisch, also ich möchte mich verbessern. Rein statistisch gesehen, auf dem Blatt Papier hast du also jetzt ein Trainerspiel in der Champions League und eins im EHF Cup. Wann kommt denn das erste Bundesligaspiel dazu?
Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich muss zugeben, ich habe ja auch so mir in den letzten Wochen, als es so ein bisschen mehr wurde, auch mit dem Handball, mir so ein bisschen Plan gemacht, wo will ich hin? Habe mir da auch professionelle Beratung gesucht, wo ich mich sehr wohl fühle, um dann einfach mal zu schauen, was sind so die nächsten Lebensziele im Handball und abseits des Handballs? Mhm. Also wo sehe ich mich? Und auf diesem Plan steht auch vielleicht mal irgendwann ein Bundesligaspiel zu machen als Cheftrainer und dann nicht nur eins, sondern auch mehrere. Mhm. Wann der Zeitpunkt kommen wird, weiß ich nicht. Das ist ja das Gute am Trainerjob, dass ich jetzt 30 werde bald und noch gefühlt 35 Jahre Zeit habe dazu.
Gab es denn, was das Trainerdasein angeht, Anfragen von anderen Clubs? Gab es da schon die eine oder andere Option für dich auch?
Ja, ich hätte meine Frau trainieren können vielleicht, aber dabei blieb es dann bisher auch. Okay. war aber für mich jetzt auch nicht so wirklich war ein Thema, das ich mich mit beschäftigt habe, groß hier wegzuwechseln, da ich wirklich einerseits dem Verein sehr dankbar bin, dass ich die Chance gekriegt habe, Trainer zu werden nach der Verletzung. Das ist auch nicht selbstverständlich. Sehr dankbar war nach meinem Referendariat, jetzt in dem Jahr, wo es dann mit einer Stellenbesetzung nicht geklappt hat, wo ich gesagt habe, ich will nicht auf Teufel komm raus irgendeinen Schuljob annehmen, der mir keinen Spaß macht, wo ich ewig weit fahren muss, wo dann ein Verein auch mir eine Festanstellung gegeben hat. Wo ich dann einfach auch so ein Typ bin, dass ich sage, dann will ich dann auch wieder was zurückgeben, wo ich dann mich jetzt nicht mit beschäftigt habe, ob ich jetzt in der kommenden Saison vielleicht bei einem anderen Drittligist für 400 Euro mehr was sein könnte. Es gab einmal die Situation während meines Referendariats, dass ich da die Chance gehabt hätte, aber dann einfach diese Gesamtsituation nicht zugelassen hat.
Ja, die Perspektive ist ja vielleicht bei den Löwen auch gut für dich. Also du kannst, glaube ich, hier halt einfach unheimlich viel lernen als in einem Drittligaverein, wo ja quasi erstmal nichts mehr über dir ist im eigenen Verein. Oder siehst du das anders?
Ja, nee, ist definitiv so. Der langfristige Traum, also es wäre natürlich überragend, wenn ich mal irgendwann Bundesliga-Trainer der Rhein-Neckar-Löwen sein könnte. Ja. Das ist kein großes Geheimnis. Ich will hier an keinem Stuhl sägen, der noch nicht aufgebaut wurde. Aber so langfristig, perspektivisch gedacht, wäre das natürlich dann das Highlight. Das wäre die Endstufe. Wie das dann alles kombinierbar ist, wahrscheinlich eher nicht so gut mit einem Lehrerjob. Aber bis dahin hat es ja auch noch Zeit, sodass ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen in der Schule arbeiten, weil mir es auch verdammt viel Spaß macht. Und es geht mit dem Drittliga-Trainerjob besser. Dann kann man nebenher vielleicht noch den einen oder anderen Trainerschein machen, eine Zusatzausbildung machen und dann eben irgendwann voll durchzustarten.
Also fernab von aktuellen Namen bei den Rhein-Neckar-Löwen würde ich mich sehr darüber freuen, dich mal als Rhein-Neckar-Löwen-Trainer, als Cheftrainer zu erleben.
Da bin ich mal gespannt, ob du dann auch noch da bist.
Wo soll ich denn sonst sein?
Schalke, habe ich gehört.
Das war tatsächlich eine der wenigen, also das ist eine der wenigen Fragen, die man mir nicht stellen sollte.
Also ich höre das aufmerksam, wie du siehst. Ich merke mir das.
Ja, ich weiß ja, dass du unsere Podcasts hörst. Ja, tatsächlich, Schalke 04. Das ist für mich, glaube ich, das ist halt mein, ist halt mein Kindheitstraum so ein bisschen. Aber wir wissen beide, dass das unrealistischer ist, als dass du Cheftrainer bei den Löwen wirst.
Ja, ich könnte jetzt auch sagen, wenn jetzt FC Bayern München eine Handballabteilung aufbauen würde, wäre das auch was Feines.
Ja.
Auch wenn es bestimmt ganz viele nicht gern hören.
Ja, liebe Löwenfans, der Podcast ist ausnahmsweise nach 50 Minuten schon beendet. Ach ja, du bist wirklich ein sympathischer Typ, aber auch du hast halt deine Schwächen, da kann man nichts machen.
Ja, sorry.
Aber ich habe jetzt schon wieder rausgehört, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, lieber Lehrer oder lieber Trainer oder beides? Die hast du ja eigentlich fast schon beantwortet. Das heißt, Lehrer ist quasi Exit-Strategie?
Nee, so würde ich es auch nicht bezeichnen. Lehrer ist erstmal so Grundbedürfnis, nenne ich es mal. Das habe ich gelernt, das macht mir Spaß. Da will ich auch drin bleiben. Trainer ist Bonus. Trainer macht total viel Spaß nebenher. Aber ich kann dir auch noch nicht sagen, wie das in ein paar Jahren ist, wenn meine Jungs größer sind, abends selber ins Training gefahren werden wollen, ob ich dann auch Zeit habe, nebenher selber Trainer zu sein und in der Schule zu sein. Eine Traumvorstellung ist natürlich sowas wie ein paar Stunden, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden in der Schule zu sein und nebenher Vollgas-Trainer. Aber wenn ich mich knallhart entscheiden müsste und es gibt nur schwarz oder weiß, würde ich wahrscheinlich den Trainer wählen.
Naja, gut, also Bundesliga-Trainer bei den Löwen und Lehrer parallel ja, wird wahrscheinlich tatsächlich etwas eng. Ja. Nicht ganz ernst gemeinte Frage: Geht man als Videoanalyst eigentlich auch in die Sauna?
Nee, ich habe so einen kleinen Gendefekt. Ich darf gar nicht so viel in die Sauna. Ich habe so einen Blutgerinnungsfaktor, der mich daran hindert.
Ah, okay. Nee, wir sind ja immer noch CSI, ein Team, ein Podcast und wollen der ganzen Lorenzo-Sache so ein bisschen auf die Spur.
Habe ich keine Ahnung.
Man hört, es ist ein großes Thema. Unser Rückzug wird das Podcast zum Verhör.
Ich sag dir von vornherein, ich wüsste nicht mal, wer der Lorenzo ist und wer am meisten in der Sauna sitzt und wer wo sitzt. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Du hast doch gerade gesagt, du hörst unsere Podcasts und jetzt weißt du nicht, wer Lorenzo ist.
Ja, ich habe nur gehört, dass, ich glaube, Uwe die Sauna zu heiß macht, den Saunameister Andi Schmid, Lorenzo, wenn ich mich nicht
falsch. Ja, so.
Aber das ist auch alles. Mehr weiß ich dazu nicht. Also nur okay. Podcast-Infos.
Okay. Naja, dafür sind wir ja da.
Ja,
aber wir haben natürlich auch einen offiziellen Auftrag von Fans bekommen und müssen dieses Saunagate irgendwann mal aufklären.
Ja, bin mal gespannt, ob du das schaffst.
Ja, ich auch. Wir kommen zur letzten Kategorie und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es ist die beste Kategorie der Welt.
Löwen fragen Löwen.
So, ich liebe es ja immer. Beste Fragen von Fans auf Social Media und von Mitspielern oder in dem Fall Spielern oder Weggefährten von den Rhein-Neckar-Löwen. Und wir kommen, glaube ich, zuallererst zu der Frage von Tim Ganz. Die kommt sofort. Ich muss den Ton schnell anmachen.
Grüß dich, lieber Michel. Hier ist der Tim. Ich habe eine kurze Frage an dich. Und zwar durfte ich ja als Spieler quasi deine ersten zwei aktiven Trainerjahre mitbegleiten. Und während den Spielen ist mir da vor allem eins aufgefallen. Und zwar kriegst du immer erstaunlich schnell eine gelbe Karte auf die Bank. Jetzt wollte ich einfach mal nachfragen, woran liegt das denn eigentlich? Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche euch natürlich noch viel Spaß beim Podcast. Macht's gut, ciao.
Tja,
ja.
Was ist denn die Antwort?
Ja, also es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, im ersten Jahr hatte ich meine Emotionen überhaupt nicht im Griff. Im zweiten Jahr wurde es besser und im dritten Jahr bin ich teilweise schon entspannt. Aber okay. Es ist einfach so, wenn du Spieler bist und schießt selbst ein Tor, machst selbst einen Foul, jubelst du deutlich mehr. Das siehst du auch. Als Trainer freust du dich über jedes Tor genau gleich viel, ärgerst dich über jeden Pfiff genau gleich arg.
Klar.
So, das ist das Erste, was mein Problem war, dass ich bei jeder Aktion einfach mich geärgert habe. Ich sehe ja natürlich dann immer alles besser. Du weißt ja, wie das ist. Trainer wissen immer alles besser.
Ja, ich weiß.
Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich mir auch oftmals bei einer sehr jungen Mannschaft, was mir dann selbst oft als Verhängnis ausgelegt wird oder unsympathischer Trainer und oh, der ist so laut. Aber ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen in dieser Videobesprechung angesprochen, dass ich versuche, sehr viel Leben reinzubringen in eine junge Mannschaft, dass ich ganz gezielt viel, viel, viel Stimmung mache. Dass da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch mal auswärts eine Halle laut wird. Oder dann halt der Schiedsrichter zu mir kommt und mir eine gelbe Karte zeigt. Aber das ist dann teilweise auch mal bewusst gemacht, ja. Und dann ist das halt vielleicht schon mal in den ersten 4 Minuten der Fall.
Okay.
Ja, und das sind so die zwei Gründe. Aber ich glaube, ich muss dem Tim recht geben, dass es öfter der Grund war, dass ich einfach ja, über die Stränge geschlagen habe. Ohne Grund.
Okay. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin da voll auf deiner Linie.
Ja, da so. hab ich dazulernen müssen.
Muss man immer. Man hört nie auf, dazuzulernen, egal auf welchem Level man sich in dem, was man tut, wähnt. Das ist so.
Ja.
Wir kommen zur nächsten Frage. So wie ich das gerade sehe, sind das, glaube ich, sogar 3 oder 4 Fragen in einer. Ich bin mal gespannt. Ich spiele es dir mal ab.
Hi, Michel. Meine Frage an dich wäre: Welche Rituale hast du jetzt als Trainer vorm Spiel in der Kabine oder welche hattest du vielleicht früher als Spieler? Und ich denke, viele Leute würde sicherlich auch interessieren, wie stehst du zur Torjägerkrone in unserer Drittligamannschaft und warum kannst du deine Fußballkarriere beim Team Alt einfach nicht beenden? Liebe Grüße.
Janis Schneibel war das übrigens, habe ich vorher gar nicht gesagt, der die Frage gestellt hat, der die Fragen gestellt hat. Also als erstes Rituale.
Ja, habe ich. Werden weniger. Ist so, habe ich auch eine spannende Diskussion nicht. Habe ich mal Martin Schwalb drauf angesprochen, was er von Ritualen hält. Er sagt, das könnten teilweise Ausreden sein, wenn mal was nicht klappt. Mhm. Das fand ich eine ganz spannende Antwort. Mhm. Aber ich gehe ganz ungern in die Halle vor Spielen. Also wenn sich die Mannschaft aufwärmt, bin ich eigentlich nie in der Halle.
Okay.
Das ist so ein Ritual von mir. Da gibt es dann so diesen klassischen Kabinentalk, nennen wir das. Mhm. Da sitzen teilweise Jungs dabei, ein Fan sitzt dabei, der Rolf sitzt dabei. Das ist so das Ritual vor Spielen jetzt als Trainer.
Okay.
Als Spieler hatte ich auch meine Rituale. Da habe ich hier mal mit dem Sportpsychologen ein bisschen zusammengearbeitet, dass ich teilweise immer nur Schweißbänder anhatte, wenn Spiele sind, dann am linken Arm, am rechten Arm, da war ich auch so, hatte meine Eigenarten, immer die gleichen Schuhmodelle. Ich habe mir dann einmal 7-mal den gleichen Schuh auf einen Schlag gekauft, dass ich ein Jahr die nächsten 5 Jahre tragen kann. sowas hatte ich dann schon, ja. Habe die aber auch teilweise über den Haufen geworfen.
Okay.
Dann hatte er, glaube ich, mich noch nach meiner Fußballkarriere befragt bei Team Alt.
Ja.
Die habe ich mittlerweile schon 4-mal an den Nagel gehängt, aber immer wieder aufgenommen.
Okay.
Da ich einfach der Meinung bin, dass eine gesunde Hierarchie und Härte alt gegenüber jung elementar wichtig ist in der Entwicklung junger Spieler.
Okay.
So, jetzt kommst du bei uns aber, dass ein 19-Jähriger bei alt ist.
Ah, okay.
Also ist es bei mir so, dass ich sage, ja, ab und zu muss dann da halt einer mal auf dem Platz stehen, der auch beim Fußball wieder bewusst für schlechte Laune sorgt, ja, damit danach so mal ein bisschen miese Stimmung ist, die man im Training irgendwie nutzen kann. So.
Okay.
Und dann ist natürlich klar, dass Jannis bei Team Jung kickt. Ich ihm letztens ja ein bisschen ja, mit meinem Körper zur Seite geschoben habe und er so ein bisschen Neymar-Style gegen die Sprossenwand gefallen ist. Wo ich einen riesen Schock hatte, dass ich jetzt meinen Spieler hier die Wirbelsäule gebrochen habe, hat sich aber rausgestellt, dass es nur ein blauer Fleck war.
Oh.
Und er ein bisschen mehr draus gemacht hat, als es wahrscheinlich dann wirklich war.
Okay, und deswegen möchte er, dass du deine Karriere an den Nagel hängst, verstehe ich.
Ich glaube auch, dass er Angst hat vor der Strichliste, die in der Kabine hängt, wo die Torjäger draufstehen.
Und da ist er oben, oder wie verstehe ich das, die Frage?
Ja, ich bin halt Stürmer.
Ach so, das heißt, du stehst da oben?
Ja, ich bin Stürmer. Ich stehe vorne, ja. Ich stehe vorne rum.
Und machst dann Tore. Gut, es gibt Leute, die haben eine Bundesliga-Karriere, die so funktioniert.
Definitiv.
Absolut. Jetzt habe ich noch eine Frage von Niklas.
Hallo Mitchell, ich habe eine Frage für dich. Du bist schon so lange bei den Löwen. Was gefällt dir so gut an dem Club? Ciao, Niklas.
Also Niklas Kierke-Löcke natürlich. Ich finde, er klingt immer so ein bisschen wie Nikola Jakobsen in Jung, finde ich.
Ja, die klingen alle ähnlich.
Ja, stimmt schon.
Ja. Was gefällt mir gut? Ich glaube, es ist ein riesen Luxus, den wir haben mit unserem Trainingszentrum. Du gehst in eine Kabine, die nicht bemalt ist von Schulgruppenkritzeleien. Du hast deine eigene Halle, die ist sauber. Du hast super Trainingsklamotten, du hast einen Kraftraum, du hast immer Physiotherapeuten da. Das ist ein Rundum-Sorglos-Paket, das wir bieten hier bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das ganz, ganz viele in meinen Augen mittlerweile auch nicht mehr richtig zu schätzen wissen, was gerade auch im Jugendbereich abgeht eigentlich, dass da Betreuer da sind. Und das ist sicherlich ein Grund, dass ich immer hier geblieben bin und ich jetzt auch nie der Typ war, dass ich sage, okay, weil ich jetzt woanders 300 Euro mehr verdienen kann, verlasse ich den Verein. Also dann war mir das nie wert, zu sagen, nö, ich bleibe jetzt einfach hier. Das ist der Hauptgrund, ja.
Okay. Dann habe ich noch eine kleine Überraschungsfrage für dich, die wir spontan reinbekommen haben.
Hallo lieber Michel, hier ist der Steini. Natürlich auch hallo lieber Kevin. Ich habe da eine Frage an dich. Und zwar, eigentlich sind es zwei. Die eine ist, was glaubst du, würdest du mich als DJ nochmal auf deiner Hochzeit buchen? Wie waren da so meine Skills? Kann ich mir da ein zweites Standbein aufbauen? Und die zweite Frage ist, die ist ein bisschen seriöser. Man sieht ja jetzt in den ganzen Instagram-Accounts und Facebook, dass die Leute jetzt so ein richtige Fitnesswahn ausgebrochen sind. Wie stehst du jetzt eigentlich so zu Athletiktraining? Gibt es da von deiner Seite irgendwelche Ratschläge, die du jetzt an, Handballspieler und so hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Podcast mit Kevin und ganz liebe Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
Hat er ernsthaft gesagt, du sollst nochmal heiraten, damit er nochmal DJ sein kann? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, er ist zufrieden mit meiner Wahl, wie ich auch. Aber das ist, also generell würde ich sagen, wenn Leute heiraten und wenig Geld für einen DJ haben und einen kostengünstigen, guten DJ wollen, nehmt Marius Steinhauser.
Okay.
Also wir hatten bei meiner Hochzeitsfeier war er da, ich habe sehr viel Kontakt zu ihm, ist ein guter Freund. Und es war einfach wunderbar, dass ab 2 Uhr Marius Steinhauser, der DJ war, aufgelegt hat am Mischpult und eine Meute von Annas Handballmannschaft dann getanzt hat vor ihm. Oh, der Steini ist da. Und ja, war genial, war gut, hat er gut gemacht. Würde ich immer wieder nehmen und würde jedem anderen auch raten, Marius Steinhauser zu engagieren.
Steini ist ja auch der Einzige. Also wenn das noch so ist wie früher, das hat mich ja früher immer schon umgehauen, dass der Steini keinen Schluck Alkohol trinkt. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Das heißt, Steini ist aber auch der Einzige, den du um 2 Uhr auch noch relativ nüchtern ans DJ-Pult stellen kannst.
Lassen wir so stehen.
Sehr geil. Frage 2. Was hältst du von Athletiktraining?
Ja, muss jeder für sich wissen. Es gibt bestimmt Spieler, die brauchen es mehr, Spieler, die brauchen es weniger. Bei Spielern setzt es schneller an, bei manchen weniger. Es ist natürlich gerade Mode, dass jeder jetzt alles besser weiß, was Athletiktraining angeht. Alle haben direkt ab dem ersten Tag beim Lockdown hier Videos gepostet. Ich glaube schon, dass jetzt, wenn wir es aufs Handball beziehen, dass man sehr positionsspezifisches Training machen kann und dass das auch sinnvoll ist. Für mich selber würde ich sagen, ich mache das, wozu ich Bock habe aktuell. Und das ist so das Hauptding.
Spannend. Das waren, glaube ich, 8 oder 10 Sätze, in denen aber jetzt aussagetechnisch nicht viel drin war. Das war jetzt sehr diplomatisch formuliert. Ist das ein Insider, weil du nicht so ein großer Freund von Athletiktraining bist, oder was?
Ja, es ist so, ich will Athletiktraining nicht runterreden. Ich will es, es ist wichtig, aber ich will es auch nicht wichtiger machen, als ich es wirklich finde. Mhm. Weil das ist ein großer Teil von unserem Sport. Aber ich, wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass ich ganz, ganz, ganz viel auch im Kopf abspiele, dass du das Spiel verstanden haben musst. Was bringt es mir bei einem 9-Meter-Sprint, den ich im Maximal laufe, wenn ich von 8 Meter Abwehr bis zur Mittellinie sprinte oder so, im Maximal-Speed, wenn ich eine halbe Sekunde zu langsam schalte, dann hole ich den Gegner auch nicht mehr ein. Ja, okay. Das heißt, klar brauche ich irgendwo diese Grundschnelligkeit, ja, ich brauche die Kraft, aber wenn ich sehe, dass der Pass kommt und bin einen Schritt schneller um meinen Verteidiger rum, dann brauche ich die Kraft nicht, um ihn von hinten zu halten, sondern ich habe das mit Köpfchen gelöst.
Okay.
So, das soll so ein bisschen dahingehend sein, ja.
So, dann haben wir noch ein paar Fragen von Social Media. Franzi BRXX fragt, wem aus der dritten Ligatruppe traust du es zu, sich irgendwann bei den Löwen in der ersten Liga zu etablieren?
Wir haben mit Philipp Ahansu einen Spieler, der sehr, sehr, sehr großes Potenzial hat. Auch ein Janis, der vorhin eine Frage gestellt hat, hat ein Potenzial, da reinzukommen. Max Kessler war jetzt die letzten Wochen schon dabei. Da haben wir sehr gute junge Torhüter. Aber ich würde es gar nicht auf die dritte Liga nur beschränken, weil es natürlich dann niemals alle schaffen können. Natürlich haben wir da auch Spieler, die es definitiv jetzt schon, wo du weißt, die schaffen es auch nicht, die dann eben aber sehr gute Drittligaspieler sind, die wir einfach dann brauchen, damit immer wieder 17-Jährige nachgeschoben werden können. Aber wir haben dann auch noch so in der B- und A-Jugend bestimmt den einen oder anderen Spieler, der da jetzt Potenzial hat, ohne da jetzt irgendwie noch weitere Namen speziell rausheben zu wollen.
Okay, dann hat Anneli Punkt 5 gefragt. Machst du das Grundfach Handball am KIT mal wieder? Wäre nice.
Ja, das war noch einer meiner nächsten Jobs. Ich habe, glaube ich, jetzt 6 Semester lang in der Lehramtsausbildung, Bachelorausbildung am KIT das Grundfach Handball gemacht. Mhm. Habe da dann teilweise immer eine Klausur geschrieben, Prüfungen abgenommen und mit den Studenten Handball beigebracht, so in Bezug auf Grundlagen, was sie brauchen. Mhm. Ist jetzt aber erstmal zeittechnisch nicht mehr möglich gewesen. Okay. Ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich keinen Weg zurückgeben wird.
Oha. Das ist auch wieder wie bei Corona. Es wird keinen Weg zurück in eine Normalität geben.
Der wird kommen.
Ja, natürlich wird der kommen. Sabine Hautzel bei Instagram. Welcher Spieler ist der lustigste im Training und crasht dadurch die Disziplin?
Ja, ich glaube, wenn man die Instagram-Social-Media-Accounts verfolgt, hast du mit dem Apfel schon einen Spieler, der viel Spaß macht. Mhm. Während dem gesamten Training, wenn ich sage, was Anreise, Abreise, drumherum nach dem Training angeht. Aber so im Training so richtig jetzt einen, der da nur Quatsch macht, würde ich jetzt gar nicht so herauskristallisieren, sondern dann geht es eher nach dem Training, wenn es offiziell vorbei ist, wo es ein paar gibt, die sich da sehr gut beteiligen.
Wo dann auf einmal der T-Rex durch die Kabine stampft.
Genau, zum Beispiel, der dann erklärt, das ist ein Corona-Schutzanzug.
Ja, vielleicht darf er ja mit dem auch spielen, Sonderregelung, HBL, könnte ja auch sein.
Ja, wäre auf jeden Fall gut, da hätte er gute Reichweite. Nicht.
Das glaube ich nämlich ehrlicherweise. Und dann tut es auch nicht so sehr weh, wenn's, wenn da mal einer irgendwie wo landet, wo es weh tut.
Ja, hoffen wir es.
Das war ein Team, ein Podcast. Michel, danke dir.
Ja, ich danke auch.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, war mal auf jeden Fall jetzt ein Podcast, den ich mir nicht mehr anhören werde, wie sonst die allen anderen.
Den hörst du dir nicht an. Am Ende.
Ach, auf gar keinen Fall. Ich hasse es, mich selbst zu hören.
Aber da haben wir was gemein. Ich höre mir die Podcasts auch nicht nochmal an. Einfach, weil ich auch weiß, was drin war.
So ist es. Ich weiß es jetzt auch und damit ist auch gut. Das ist wie mit den Spielen, die schaue ich mir auch nicht nochmal an.
Ja. Ja, wobei, das würde ich, glaube ich, schon machen. Allerdings, ja, ist auch immer die Frage, wenn man dann da komplett Profi ist, irgendwann hört man natürlich auch auf, seine eigenen Spiele zu gucken. Also, aber für mich als Fan ist natürlich so, klar würde ich meine Spiele alle noch mal 1000 Mal angucken, aber bei mir wird es wahrscheinlich eher weniger noch zu einem Bundesligaspiel kommen.
Wer weiß.
Ah, das ist schön, dass du an mich glaubst.
Ich denke an dich, wenn ich Trainer bin.
Was wäre ich denn, was wäre ich denn für eine Position von einer körperlichen Statur?
Also entweder so, wenn du einen guten Antritt hast, ein kleiner Rückraum Mitte, mit den ersten zwei schnellen Schritten oder ich würde dich halt am Kreis parken.
Oh, okay, aber dann bitte nicht gegen Jannik Kohlbacher, weil ich befürchte, okay. Er wird überbordende Gewalt gegen mich anwenden.
Ja, vielleicht, hoffen wir.
Vielleicht machen wir mal irgendwann, wenn die Halle wieder offen ist, vielleicht machen wir mal ein Probetraining. Und dann guckst du dir mal meine Skills an und dann sagst du mir, wo ich spielen könnte.
Sehr gerne.
So, guck mal, haben wir auch schon direkt wieder was ausgemacht, auf was ich mich freue nach der Corona-Zeit. Vielen, vielen Dank, Michel. Alles, alles Gute euch. Genießt die Zeit. Es ist ja jetzt, gibt ja auch positive Dinge, die Corona mitbringt. Eines ist mit Sicherheit, dass ihr gerade relativ viel Zeit haben werdet, euch um beide Kids zu kümmern. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn wir uns wiedersehen. Das gilt natürlich nicht nur für dich, sondern auch für die Fans da draußen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bin da auch optimistisch, dass es da Lösungen für geben wird. Hören tun wir uns auf jeden Fall. In 2 Wochen gibt es nämlich hier den nächsten Podcast. Oder natürlich, das darf man hier auch noch erwähnen, donnerstags und sonntags bei der Löwenquizzeit, die wir ja auch noch ein bisschen machen werden. Da bitte auch gerne wieder einschalten. Da macht es auch immer sehr, sehr viel Spaß mit euch. Michel, mach's gut, bis die Tage.
Alles klar, danke gleichfalls.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.